Er unterrichtete in den Wochen einen Kurs christliche Ehe und Familie und bekam Augen für sie während des Unterrichts. Sie saß auf der vordersten Reihe im Unterricht. Er sprach extra mit ihr nach dem Unterricht und von ihm zu ihr bahnte sich etwas an. Die Auseinandersetzung daraufhin war nicht schön. Und er musste vom Dienst suspendiert werden. Und nachdem später es sich herausgestellt hat, dass auch er große Probleme hatte, an der Wahrheit zu bleiben mit seinen Aussagen, musste er entlassen werden. Es war eine schwierige Zeit. Eine Zeit, in der wir alle gelitten haben. Mein lieber Bruder, ein Mann, den ich sehr geschätzt habe, fiel in seinem moralischen Benehmen, sodass sein Dienst, sein Ruf, seine Familie und viele Dinge sehr ins Leiden gezogen wurde. Weil er seine Augen nicht in Treue gehalten hatte für die Frau, die der Herr ihm gegeben hat. Ein Mann mit 3 Kindern, eigentlich sagen alle von uns, die wir die Familie anschauen, 3 fantastische Kinder, die den Weg mit Jesus gehen. Und wir haben alle mit weinenden Herzen dieses angeschaut, was geschah. Geschlechtliche Sünde im Dienst. Und vielleicht, um einen Schritt zurückzugehen von dieser Frage, geschlechtliche Treue in meinem Leben überhaupt. Was will der Herr von uns als seine Nachfolger? Am Anfang schuf Gott uns, männlich und weiblich, schuf er uns ihm zum Bilde, männlich und weiblich. Hebräer 13, Vers 4 sagt eindeutig, die Ehe ist von allen in Ehren zu halten und das Ehebett unbefleckt. Aber Hure und Ehebrecher wird Gott richten. Gott plante etwas Wunderbares, gab uns eine wunderbare Gabe, die Gabe unserer Geschlechtlichkeit. Wir haben aber diese Gabe zu verwalten. Und vor allem wir im Dienst leben in einer besonderen Gefährdungszone, und müssen wissen, wir haben uns mit pingeliger Genauigkeit uns korrekt zu verhalten, so dass das Zeugnis für unsere Familie und für die Außenwelt korrekt abgegeben wird, wem wir gehören. Darf ich bitten, dass wir unsere Bibeln aufschlagen zum 1. Korintherbrief, Kapitel 7. Paulus gibt Anweisungen für Ehepaare. Und sagt, um Unzucht zu vermeiden, habe ein jeglicher seine eigene Frau und eine jegliche ihren eigenen Mann. Der Mann aber leiste der Frau die schuldige Pflicht, ebenso aber auch die Frau dem Manne. Die Frau verfügt nicht selbst über ihren Leib, sondern der Mann. Gleicherweise verfügt aber auch nicht der Mann selbst über seinen Leib, sondern die Frau. Entzieht euch einander nicht, außer nach Übereinkunft auf einige Zeit, damit ihr zum Gebet Muße habt und kommt wieder zusammen, damit euch der Satan nicht versuche, um eure Unenthaltsamkeit willen. Unmissverständlich klar sagt Paulus an die Geschwister in Korinth, Gott gab uns diese geschlechtliche Gabe, dass wir innerhalb der Ehe, unserem Ehepartner, er mit ihr und sie mit ihm, wir uns gegenseitig dienen. Eigentlich möchte ich, dass wir diese Geschlechtsgabe einreihen mit den anderen Geistesgaben. Denn in diesem Zusammenhang ist es eindeutig, sie bekam die Gabe der Weiblichkeit als Geschenk von Gott, dass sie mit dieser Gabe ihrem Ehemann dient, um ihn zu schützen vor geschlechtlicher Untreue, vor Unmoral. Er bekam wiederum seine Männlichkeit als Gabe und Geschenk vom Herrn, dass er seiner Frau damit dient, um auch sie zu schützen vor geschlechtlicher Unreinheit, damit sie beide dem Herrn und einander treu bleiben in ihrem Leben. Ich sehe, wenn man das auch nicht einreiht als Geistesgabe zu den Listen der Gaben, die wir wissen von anderen Zusammenhängen, Römer und 1. Korinther, wenn man das auch nicht dazu addiert und sagt, es ist eine Geistesgabe, ich sehe es als auf jeden Fall in der Ehe eine Dienstgabe. Wir dienen einander zur gegenseitigen Ermutigung und Freude, damit auch wir dem Herrn und dem Partner treu bleiben können in unserem Leben. Damit der Teufel uns nicht versuche, um unsere Unenthaltsamkeit willen, dürfen wir in der Ehe, in der christlichen Ehe, uns nicht einfach so enthalten voneinander, sodass der andere nicht in Versuchung kommt, fremd zu denken und dann fremd zu gehen. Diese Bibelstelle gibt uns auch noch ein paar andere Aussagen. Meine Männlichkeit gehört mir nicht zu meiner eigenen Selbstbefriedigung, sondern meine Männlichkeit ist Gottes Gabe an mich für meine Frau. Ihre Weiblichkeit ist wiederum genau das Gleiche, nicht eine Gabe, die Gott ihr gab, dass sie sich selbst damit befriedigt, sondern er gab es ihr, dass sie ihrem Mann dient. In der Ehe ist meine Männlichkeit ihr gerichtet und ihre Weiblichkeit mir gerichtet. Und wir dürfen einander dienen in Treue und dabei auch große Freude erleben. Gott gab diese Gabe, beschenkte uns mit dieser geistlichen, mit dieser physischen Gabe, auch mit tiefer geistlicher Bedeutung, damit wir einander dienen und Freude machen. Übrigens, in der Epheserstelle, Epheser Kapitel 5, wir kennen die Stelle alle und wissen, dass Gott in dieser Stelle die Ehe verglichen hat mit einer tieferen Beziehung, Mann und Frau. Deswegen Vers 29, niemand hat je sein eigenes Fleisch gehasst, sondern er nährt und pflegt es, gleich wie der Herr die Gemeinde. Wir sind Glieder seines Leibes, von seinem Fleisch und von seinem Gebein. Um deswillen wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen, seinem Weibe anhangen und werden die zwei ein Fleisch sein. Die geschlechtliche Beziehung ist mit einbezogen, zu einer gesunden Ehe gehört es, sagt er hier. Dieses Geheimnis ist groß, ich aber deute es auf Christus und auf die Gemeinde. Geschlechtsverkehr hat eine tiefe geistliche Bedeutung innerhalb der Ehe und in den vorehelichen Gesprächen, wenn ich mit jungen Paaren spreche, das erste, was wir besprechen miteinander, ist die Bedeutung unserer Geschlechtlichkeit. Männlich und weiblich schuf er uns, ihm zum Bilde. Also, es hat mit seinem Wesen etwas zu tun und wir auf Erden dürfen das ausleben. Ich liebe ihr, sie liebt mich und andere, die uns anschauen, dürfen hoffentlich an meiner Liebe zu ihr sehen können, wie Christus seine Gemeinde liebt. An ihre Liebe zu mir, wie die Gemeinde Christus zu lieben hat. Das sagte ich auch zu meinen Söhnen, als sie heirateten im Jahre 95. Da sagte ich beiden Söhnen, nee, das war das Jahr 94, die Zeit vergeht so schnell. Ich soll dich anschauen, Philipp. Ich soll dich anschauen, Rhein. Und ich sagte das öffentlich auf der Hochzeit. Alle von uns sollten dich anschauen, wie du deine Frau liebst und sagen können, so liebt Christus die Gemeinde. Und wiederum habe ich auch die Frauen angesprochen und Ähnliches gesagt bezüglich der Liebe der Gemeinde Jesu zu Jesus. Das Ausleben der Liebe innerhalb der Ehe ist das öffentliche Darstellen der Liebesbeziehung zwischen Christus und Gemeinde. Und das schließt auch ein, eine intime Sphäre. Nun, der Teufel kommt natürlich und versucht uns alle, nicht nur die Leute draußen, sondern versucht uns alle an diesem Punkt, dass wir ihm treu bleiben, in den Gedanken und auch in den Taten. Darf ich bitten, dass wir Sprüche 5 aufschlagen. Sprüche Kapitel 5. Es sind anweisende Worte eines Vaters an seinen Sohn bezüglich der Ehe. Sprüche Kapitel 5, Vers 15. Trinke Wasser aus deinem Born und ströme aus deinem Brunnen. Sollen deine Quellen sich auf die Straßen ergießen, deine Wasserbäche auf die Plätze. In anderen Worten, bildlich gesprochen, hier sagt er, hab Geschlechtsverkehr, Sohn, mit deiner Frau. Geh nicht fremd. Die Bedeutung wird gleich klar. Sie sollen dir alleine gehören und keinem Fremden neben dir. Dein Born sei gesegnet und freu dich des Weibes deiner Jugend. Die liebliche Hindin, die anmutige Gimse, möge dich ihr Busen allezeit ergötzen, mögest du dich an ihre Liebe stets berauschen. Warum aber, mein Sohn, wolltest du dich an einer anderen vergehen und den Busen einer Fremden umarmen? Denn eines jeglichen Wege liegen klar vor den Augen des Herrn und er achtet auf alle seine Pfade. Gott sieht die Gedanken, die wir haben, die Motivationen hinter diesen Gedanken und auch die Taten. Es geschieht nichts, was Gott nicht sieht. Es ist kein Gedanke, den Gott nicht liest. Und selbst wenn wir meinen, dass wir eine dunkle Stelle gefunden haben, wo niemand zusieht, Gott sieht ja alles. Gott lässt uns wissen in diesem Text über die Anweisung dieses Vaters an seinen Sohn, dass Männer besonders eine Fixierung haben auf den weiblichen Busen. Und er sagt hier, möge dich ihr Busen allezeit ergötzen. Das heißt, dich zufriedenstellen. Es wird hier oft nicht verstanden, dass Männer von Gott dieses Interesse haben in die weibliche Form. Und viele Frauen verstehen das nicht. Der Text lässt uns deutlich erkennen, dass das, was alle Männer unter uns auch bestätigen können, hier zutrifft. Es war einer, der auch einmal aber sagte, das Problem mit uns Männern ist, dass wir leider nicht differenziert erregt werden können. Es ist nicht nur der Busen unserer Frau, sondern ein Busen überhaupt. Und deswegen floriert eine Pornoindustrie in unserer Welt, weil eben das männliche Auge, über das männliche Auge der Mann am häufigsten Erregung erleben kann oder schnell Erregung erleben kann, was das Geschlechtliche anbelangt. Die Kioske bedeuten für uns manchmal große Probleme. Und da dem Herrn und der Frau treu zu sein, kostet die Entscheidung in uns Männern, uns zu fixieren auf unsere Frau. Für Unverheiratete sich zu fixieren darauf, dass Christus unser Herr ist und wir warten in Treue, bis der Herr uns einen Partner schenkt. Nun, wenn ich verreist bin, als Ehemann und Diener unterwegs, geht es mir darum, dass ich mich fixiere auf eine Frau in diesem Weltall. Denn bei der Hochzeit habe ich die Entscheidung getroffen, sie zum Mittelpunkt meines Lebens zu machen, was Menschen anbelangt, vor allem was das weibliche Wesen anbelangt. Sie ist die wichtigste Frau im Weltall für mich. An sie habe ich zu denken. Ein Nancy Pugh-Spezialist habe ich zu werden. Ich soll sie besser kennen, als alle anderen Menschen auf Erden sie kennen, und sie besser kennen, als alle anderen Menschen, die ich kennen könnte. Sie ist die Person, die Gott mir zur Seite gestellt hat. Und jegliche erotische Erregung, die ich erlebe, sollte fixiert sein auf sie. Auch wenn ich hier in der Ferne bin, von ihr entfernt. Wenn ich in Versuchung komme, will ich meine Gedanken sofort auf sie lenken. Und ich freue mich über die Freude, die wir miteinander haben, 30,5 Jahre der Ehe. Und eine leidenschaftliche Freude genießen wir miteinander. Am letzten Abend und am Tag der Abreise, ich küsse gern, leidenschaftlich gern. Und ich habe sie geküsst und sagte ihr, ich verspreche dir, an diese Küsse denke ich nach in den kommenden Wochen. Es ist auch so. Weißt du was? Das schützt mich davor, dass ich fremd denke. Ich will nicht fremd denken. Ich will in Treue an sie denken. Das ist ja Gottes Anweisung an mich. Meine ganzen Gedanken zu fixieren auf eine einzige Frau im Weltall und mich zu freuen über sie, nicht nur über ihre Weiblichkeit. Ihr mögest du dich freuen die ganze Zeit über ihren Busen, heißt es. Mögest du dich an ihre Liebe stets berauschen. Das Wort berauschen hat mit Trunkenheit zu tun. Ich soll im Liebesrausch oder berauscht sein meiner Frau gegenüberstehen. Nicht nur in den Flitterwochen, sondern auch, wenn man älter wird und älter wird, diese Frau hat mein Herz zu erfreuen. Und wisst ihr was? Wir Männer haben eine Entscheidung zu treffen, dass es so ist. Meine Mutter sagte mir einmal in der Kindheit eine erschreckende Aussage. Meine Eltern haben mich nicht sexuell aufgeklärt, sondern haben über dieses Thema total geschwiegen und bewusst nichts gesagt. Das ist ein anderes Thema. Auf jeden Fall gläubige Eltern, aber kein Wort bekommen. 6 Monate vor unserer Hochzeit, wir waren verlobt, sagte mein Vater einmal zu mir, ihr habt jetzt 6 Monate, seid vorsichtig. Das war das Einzige, das war meine sexuelle Aufklärung. Dabei liebe ich meinen Vater innig und ich trage es ihm nicht nach. Ich sage nur, das war alles, was er gesagt hat. Seid vorsichtig, 6 Monate vor der Ehe. Aber einmal in meiner Jugend, noch einige Jahre davor, sagte mir meine Mutter folgenden Satz, der mich sehr schockiert hatte von meiner Mutter. Roger, you can fall in love with anybody. Man kann sich in irgendeine Person verlieben. You have to make the choice. Du musst dich entscheiden. Und dabei hörte ich von meiner Mutter die Aussage, man kann in Versuchung kommen, sich zu verlieben, gefühlsmäßig in eine andere Person. Man muss die Entscheidung treffen, das nicht zu tun. Um sich davor zu schützen, dass man nicht fremd denkt und dann fremd geht. Und dieser Satz meiner Mutter bleibt mir noch sehr tief im Herzen stecken. Und ich denke, es ist eine Entscheidung. Sprüche Kapitel 7, Vers 10. Ein junger Mann macht einen Spaziergang abends. Er kommt da in das Rotlichtviertel jener Stadt. Vers 10. Siehe, da lief ihm ein Weib entgegen im Hurenschmuck. Mit verschmitzten Herzens, frech und zügellos, ihre Füße können nicht zu Hause bleiben. Bald auf der Straße, bald auf den Plätzen, bald an allen Necken lauert sie. Sie ergriff und küsste ihn und mit unverschämter Miene sprach sie zu ihm, ich war ein Dankopfer schuldig, heute habe ich mein Gelübde bezahlt, darum bin ich ausgegangen dir entgegen, um eifrig dein Angesicht zu suchen. Ich fand dich auch und sie köderte ihn, sie versuchte ihn dazu zu animieren, dass er mit ihr nach Hause kommt. Vers 21. Durch ihr eifriges Zureden machte sie ihn geneigt und bewog ihn mit ihren glatten Worten, so dass er ihr plötzlich nachlief, wie ein Ochse zur Schlachtbank geht und wie ein Gefesselter zum Narrenhaus. Bis ihm der Pfeil die Leber spaltet, wie ein Vogel ins Netz hineinfliegt und nicht weiß, dass es ihn sein Leben kostet. Ich habe oder wurde gebeten, vor etwa 3,5 Wochen mit den Frauen, die im Frauenwohnheim leben, bei uns am Grace College zu sprechen, väterliche Worte zu geben über die Tracht der Frauen und warum wir gewisse Regeln haben über Rocklänge und Ausschnittmenge und so weiter und warum diese Regeln so seien. 300 Frauen kamen zusammen und ich als fast einziger Mann, ich kann euch sagen, da flatterte schon mein Herz. Und ich bin hingegangen zu diesen Bibelstellen und vor allem sprach ich von dieser Aussage in Sprüche Kapitel 7, dass die Frau sich verkleidet hat im Hurenschmuck. Damals in Berlin, 19 Jahre alt, Charlottenburg. Ich fahre mit dem Bus nach Hause jeden Abend vom Jugend für Christus Büro zu meinem kleinen Zimmer in der Kaiser-Friedrich-Straße an einem Rotlichtviertel vorbei. Da stehen die Prostituierten aneinandergereiht an der Straße und zeigen sich. Sie müssen ihre Ware präsentieren, denn sie verkaufen ja ihre Ware und wollen Geld für ihre Ware. Sie, ihre Ware ist ihr Körper. Und sie zeigen dann den Körper. Das männliche Auge ist auf Fleisch fixiert, auf den Busen fixiert, und das wird eigentlich gezeigt. Hurenschmuck ist eigentlich das Zeigen von der Ware einer Hure, dass sie sich verkaufen kann. Eine geistliche Frau möchte sich bestimmt nicht so aufführen, dass ein Mann in Konflikt kommt. Da habe ich zu den Frauen gesagt an unserer Schule, wenn du ein kurzes Rock trägst und der Treppe hinaufläufst und hinter dir ein Junge, denk bloß nicht, dass es sein Problem ist, welche Gedanken er hat. Du kannst dazu beitragen, dass er nicht zu kämpfen hat mit den Gedanken, die er unweigerlich haben wird, bloß weil er männliches Wesen ist, nicht weil er ein sexgeladener Typ ist, der bloß die ganze Zeit über Sex denkt. Übrigens, für die Frauen unter uns, es wäre einmal interessant und lehrreich und schockierend zu hören, wenn Männer unter sich sind und über Frauen sprechen, wie sie reden über Frauen. Ich kenne einen gläubigen Bruder, der wollte, dass seine Frau ein Bikini trägt. Und dann wurde er zum Militär berufen. Kurze Zeit, nachdem er zum Militär kam und weg war von ihr und hörte, wie die Männer in den Militärbaracken über Frauen reden, rief er zu Hause an und sagte, schmeiß dein Bikini weg. Ich möchte nicht, dass andere Männer dich so anschauen und über dich reden, wie die Männer hier über die Frauen reden. Gefallene Männer, zügellos, ohne Schranke in sich durch den Heiligen Geist, reden in dreckigster Weise über Frauen. Weil sie das Frauenwesen anschauen und sie haben nur einen Gedanken, und das ist der Gedanke an Sex. Und zwar im dreckigen Sinn. Dabei ist diese Geschlechtlichkeit, die Gott gab, eine unwahrscheinliche, wertvolle Gabe, die wir hochzuhalten haben. Und Frauen haben wir in Ehren zu halten, nicht über sie in dreckigster Weise zu sprechen. Christen erst recht nicht. Und daher sehe ich, dass wir im Dienst als Männer und Frauen uns so aufzuführen haben, dass es keine Frage gibt, wie wir stehen. Ich sage es ganz offen, wenn ich unterwegs bin und Leute mich fragen, ob ich in den USA lieber zu einem Hotelzimmer gehen möchte oder bei einer Familie übernachte, ich bevorziehe jedes Mal die Familie. Denn in Hotelzimmern gibt es einen Fernsehapparat und mit dem möchte ich nicht kämpfen. Ich bin dankbar, dass ich jetzt einen Bruder bei mir habe und wir zu zweit reisen. Da bin ich nicht alleine. Für mich ist es eine wunderbare schützende Rechenschaftsbeziehung, einen Jungen bei mir zu haben, dass wir beten können und dass ich einfach nicht alleine stehe mit diesem Problem. Vor Jahren war ich in Frankreich und bereitete mich auf einen Kurs vor. Und es war Samstag. Montag beginnt der Kurs. Ich war in fieberischer Vorbereitung für die Vorträge am Montag. Und da wurde ich überfallen von sündigen Gedanken, geschlechtliche, unschöne Gedanken. Ich kämpfte. Ich konnte mich nicht konzentrieren. Ich schaute meine Bücher an, die Bibel an und wollte arbeiten. Und dann waren diese Gedanken da. Sagte ich mir, das ist zu dumm. Lief ich hin zum Telefon, rief meine Frau an. Sagte, Schatz, ich kämpfe. Ich brauche dringend dein Gebet. Ich kämpfe mit boshaften oder gegen boshafte Gedanken in geschlechtlicher Weise, bitte betet für mich. Und wir beteten zusammen am Telefon, legten den Hörer wieder auf. Dann waren die Kämpfe fort. Ich bin so dankbar, dass ich eine Frau habe, die mich versteht und weiß, mich zu schützen an dieser Stelle. Und selbst diese Tage konnte ich ihr mitteilen, es geht mir besser denn je in diesem Bereich der Versuchung. In Deutschland ist Versuchung vorhanden, in gröbster Weise. Als wir hier gewohnt haben, habe ich meiner Frau gesagt, bitte mich nicht mehr bitte zum Schwimmbad zu gehen. Ich möchte nicht 10 Tage lang nach einem Besuch am Schwimmbad mit meinen Gedanken kämpfen, dass ich sie wieder einordne und auf meine Frau richte. Viele Dinge sieht man am Schwimmbad, ein Ehemann am Schwimmbad. Ich möchte sie nicht sehen, ich möchte einfach nicht in Konflikt kommen, denn solche Gedanken über Geschlechtlichkeit habe ich als Ehemann die Anweisung von Gott bekommen, sollen auf meine Frau gerichtet sein. bin ich dagegen, dass andere zum Schwimmbad gehen? Das ist dann Ihre Aufgabe vor dem Herrn. Ich schreibe hier kein Gesetz für alle. Ich sage, das ist ja mein Kampf. Und womit ich die Auseinandersetzung habe. Einige Schlussgedanken. Wir haben unsere Gedanken zu ordnen. 2. Korinther 10, 3 bis 6. 2. Korinther 10, 3 bis 6. Wir haben unsere Gedanken zum Gehorsam zu nehmen gegen Christus. Wir Männer und wir Frauen. In diesem Bereich unsere Gedanken zum Gehorsam zu nehmen gegen Christus. Du bist verantwortlich, ich bin verantwortlich für das, was ich denke. Sät einen Gedanken, erntet eine Tat. Sät eine Tat, erntet eine Gewohnheit. Sät eine Gewohnheit, erntet ein Leben. Sät ein Leben, erntet eine Ewigkeit, sagte jemand einmal in meiner Kindheit. Und es beginnt alles hier oben in unserem Denkapparat. Was wir denken, beeinflusst, was wir tun. Und wir müssen es hier oben stoppen. Ehebruch ist nicht bloß die physische Tat, sondern Ehebruch beginnt in den Gedanken. Zweitens, in unserem Umgang mit dem anderen Geschlecht bekamen wir gute Anweisungen schon in unserer Ausbildung, nie alleine im Auto fahren mit jemandem des anderen Geschlechts. Und wenn, meinetwegen gibt es draußen Schneesturm und der andere blieb mit dem Wagen stehen und es muss doch eine Frau irgendwo hingefahren werden, dann auf dem Rücksitz. Sieht natürlich sehr komisch aus und ich bin dankbar dafür. Es soll komisch aussehen, dass wenn eine Frau mit mir fährt, sie auf dem Rücksitz sitzt und nicht auf dem Vordersitz neben mir. Ich möchte nicht, dass irgendjemand zuguckt und denkt, es ist was. Und ich möchte erst recht nicht, dass etwas werden könnte. Wenn man Seelsorge macht, meide Situationen, wo man nicht geschützt ist. Ich habe es verlangt und es wurde angebracht bei mir im Zimmer drüben, in meinem Arbeitszimmer drüben an der Schule, ein Fenster mit einem etwa so breit. Es ist viel Menschenverkehr in dem Gang und Leute können hineingucken und sehen. Da bin ich geschützt. Man kann sehen, was da abläuft in dem Zimmer. Wenn man alleine sprechen muss mit einem des anderen Geschlechts, unwahrscheinlich viel Weisheit an den Tag legen. Neulich hatte ich ein Gespräch und das waren Leute gleich vor der Tür. Und das war für mich schützend. Die Tür hatte kein Fenster. Aber es war für mich schützend, dass andere gleich davor standen. Weisheit, meide Gefahrzonen. Diese Woche sprach ich mit einer guten Bekannten unterwegs hier in Deutschland. Sie sagte, ihr Mann ist ausgezogen, sie haben 4 Kinder und seit neuestem lebe er zusammen mit einer Freundin von der Familie. Und jetzt der Mann der anderen Frau kam neulich zu ihr, sie haben zusammen gegessen und natürlich beide sich ausgeweint. Ich sagte zu ihr, das darf nicht sein. Dann ist natürlich die Katastrophe komplett. 4 Kinder in 2 Familien und beide nicht wissen, wohin. Gefahrzone meiden, sie sagte, oh danke, danke, das vermeide ich jetzt. Gefahrzonen vermeiden, weil es um Gottes Ehre geht, um Gottes heiligen Namen. Wer verheiratet ist, beziehe sich konkret auf den Partner. Wer nicht verheiratet ist, bitte den Herrn um Kraft und Weisheit, auch in diesem Bereich ihm treu zu bleiben und dem zukünftigen Partner treu zu bleiben. Gottes Ehre steht auf dem Spiel. Wir beten zusammen. Danke, Vater im Himmel, dass wir wissen dürfen, dein Wort gibt uns wunderbare Hilfe und Anweisung. Und vor allem, wir in dem Dienst der Gemeinde bleiben nicht geschont vor Angriff, Versuchung und Problemen. Und leider sind manche gefallen und großer Schaden entstand in deiner Gemeinde. Hilf uns fernzuhalten von jeglicher Form der Versuchung an diesem Punkt, wo wir die Möglichkeit haben, das zu tun. Das, was gesehen wird im Fernsehen, das, was gesehen wird auf der Straße, das, was gesehen wird in Literatur und Filmen, hilf uns, dass wir uns fernhalten von den Dingen, die uns in Sünde verleiten könnten. Wir bitten dich für unsere Kinder. Wir bitten dich für die Jugendlichen dieser Generation, die so vielen Versuchungen ausgesetzt sind. Bewahre sie und hilf uns in der Gemeinde, ein liebevolles, offenes und klares Wort in der Verkündigung darüber zu reden. In Jesu Namen. Amen. Wo diese Ehe unter Gottes Leitung steht, unter seiner Herrschaft, ich möchte vier Dinge kurz nennen. Erstens, das geistliche Fundament dieser Beziehung. Meine Tochter war 6, als ich anfing, mit ihr zu sprechen darüber, was für einen Ehemann sie haben darf. Nun, man lacht und vielleicht, aber nur vielleicht mit Recht. Zu der Zeit hat sie natürlich mit Puppen gespielt und sie ging mit dem Gedanken fest um, eines Tages Mutter zu sein, verheiratet zu sein. Und ich denke, manche Väter warten viel zu lang, wenn sie warten, bis dann die Beziehung da besteht mit irgendeinem, dem der Vater nicht gefällt oder dem der Mutter nicht gefällt oder dem Vater nicht gefällt, besser gesagt, in richtigem Deutsch. Und ich denke, es ist viel zu spät, denn ihre Gefühle sind vielleicht für eine Person schon erweckt und geöffnet worden. Und aus dieser Beziehung zu treten, bedeutet vielleicht nur viel Schmerzen und vielleicht ist sie gar nicht dazu bereit, wenn schon eine Beziehung besteht. Und so dachte ich, ich fange jetzt an, wo sie 6 ist. Und dann sagte ich eines Abends zu ihr, ich möchte mit dir reden darüber, mit was für einen Mann du eines Tages heiraten darfst. Sagte ich, okay, sprich. Und dann habe ich gesagt, Schatz, er muss ein Mann sein, der Jesus Christus persönlich kennt. In der Nachfolge Jesu muss er stehen, aber weißt du, es gibt viele Männer, die in der Nachfolge stehen, die bekennen, in der Nachfolge zu stehen. Also nicht nur einer, der Jesus kennt, sondern einer, der Jesus leidenschaftlich liebt. Das sind zwei verschiedene. Einer, der Jesus kennt oder bekennt, aber in Lauheit in der Nachfolge steht, halbherzig. Dafür habe ich kein Interesse, dass ich so einen Schwiegersohn bekomme eines Tages, sondern ich möchte, dass er leidenschaftlich dem Herrn nachfolgt. Paulus hat Ähnliches gesagt, als er diesen Vers schrieb in 2. Korinther 6, Vers 14, zieht nicht am gleichen Joch mit Ungläubigen, denn was haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit miteinander zu schaffen? Was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Was hat der Gläubige gemeinsam mit dem Ungläubigen? Und häufig ist das geschehen. Und ich habe es auch unseren Frauen gesagt, an unserer Schule, auch in einer Andachtstunde, was mich am meisten betrübt, ist, wie oft ich das sehe, gottesfürchtige Frauen wirklich brennen für Jesus mit Leidenschaft, aber werden ungeduldig, was Partnersache anbelangt, und einer zeigt ein bisschen Interesse in sie und plötzlich zieht sie den Atem an und denkt, jetzt ist die Liebe meines Lebens da. Und eigentlich, was Feuer und Flamme war in ihrem Herzen, wird nicht mehr Feuer und Flamme, sondern kühlt ab. Und sie macht Kompromisse an ihrer Vorstellung von einem Mann, der für sie in Frage käme. Es gibt einige junge Frauen in unserer Schule, gottesfürchtig, geistlich, leidenschaftlich für Jesus lebend. Ich habe einmal zu einem Vater gesagt, von dessen Tochter wir sprachen, sie auch bei uns studierte, ich sagte, ich kenne keine 5 Männer im Umkreis von 5 Bundesstaaten, die würdig sind, deine Tochter zu heiraten. So eine feine junge Frau. Bis heute ist sie noch ledig. Begabt bis geht nicht mehr. Sieht auch hübsch aus. Ist wirklich leidenschaftlich für Jesus in der Nachfolge. Hat biblische Werte. Wenige kämen in Frage, denn sie ist eine sehr starke Persönlichkeit und braucht eine starke Leitung. Und sie wartet. Ich bin dankbar, dass sie wartet. Ich würde weinen, wenn sie Kompromisse schließen würden und sagen würden, ach, ich heirate halt, wenn jemand Interesse zeigt. Warte auf jemand, suche, bete für jemand. Fange jetzt schon an, wenn du auch in keiner Beziehung stehst, fange jetzt schon an, dafür zu beten, dass der Herr die Person bereitet, zubereitet für dich und dich für sie. Und bete, dass Gott die Beziehung zusammenführt. Auch eine Person, die geistliche, demütige Haltung hat. Philipper 2, 5 bis 8. Die Gesinnung Jesu. Ihr sollt so gesinnt sein, wie Christus Jesus das auch war. Und ihr kennt ja die Bibelstelle in Philipper 2. Die Gesinnung der Selbstverleugnung, die Gesinnung eines Dieners. Und jemand, der leidenschaftlich Jesus nachfolgt und der gleiche Ziele hat wie ich. Ich möchte hier anregen, was die Männer anbelangt unter uns. Scheue dich nicht davor, die Leitung zu übernehmen. Leiter haben zu leiten. Präge das dir ein. Leiter haben zu leiten. Nicht zu schieben und zu drücken und zu manipulieren, sondern zu leiten. Geh voraus mit Vorbild. Ich habe eine Schwiegertochter, die früher in einer anderen Beziehung stand. Gläubig, Absolvent von unserer Schule, vielleicht nett, aber kein Feuer. Und sie hat öfter sich ausgesprochen bei mir. Ihre Eltern sind geschieden und sie war ein Jahr lang meine Sekretärin im Büro. Wir kannten uns immer wieder, sprachen wir über manche Dinge. Manchmal kam sie aus der Bürozeit und sagte, ich habe eine Frage, könnten wir sprechen? Und dann kam sie im Herbst vor ein paar Jahren und klagte ihr Leid über manche Dinge. Und ich sagte, Lenel, was du brauchst, ist ein Mann, der Jesus so leidenschaftlich nachfolgt, dass du über die Füße stolperst im Hinterherlaufen, dass er dir vorausläuft und dir Vorbild setzt und dass es dir schwerfällt, ihm nachzukommen im Hinterherlaufen. Sie brennt für Jesus und der andere, mit dem sie befreundet war, brannte nicht für Jesus. Und sie war immer schiebende und treibende Kraft. Ich sagte, Lenel, lass das. Du brauchst einen, der dich leitet. Ich habe nicht gesagt, sie sollte Beziehung beenden. Ich habe gesagt, das ist das, was du brauchst. Warte, bis er das wird. Aber schiebe und drücke nicht. Einige Wochen später hat sie gesagt, die Beziehung wäre zu Ende gegangen. Und offen bekenne ich ehrlich, ich fing an zu beten, dass zwischen mir, zwischen ihr und meinem Sohn etwas wird. Und nun sind sie 18 Monate verheiratet. Steht ja nirgends in der Schrift, dass ich nicht so beten darf. Nun, der zweite Bereich, der geistige Bereich, sich kennenlernen gegenseitig. Was denkt der andere? Wie denkt der andere? Was für Werte hat der andere? Und ganz bewusst stelle ich den physischen Bereich ganz hinten an und sage in ein paar Minuten mehr dazu, lernt euch gegenseitig kennen. Was denkt der andere? Was für Eigenschaften, was für Einstellungen hat diese andere Person? Und setze nicht voraus, dass man sie weiß, sondern stelle Fragen. Sei in Situationen, wo du die Fragen stellen kannst. Ich habe erst eine Freundschaft begonnen mit Nancy, wusste überhaupt nicht, wo das hingeht. Wir haben uns ein paar Mal getroffen, geschah etwas, vielleicht eine Begebenheit, Vater mit Sohn, und wir haben das beobachtet. Und da habe ich nach ihrer Meinung gefragt. Was hältst du von dem, was eben vorgefallen ist? Und sie sprach sich aus. Ich hörte ihre Werte. Aha, gut. Kam irgendwas anderes vor und wir kamen darüber zu sprechen und ich hörte ihre Gedanken darüber. Sie äußerte ihre Meinung. Sehr gut. Sehr gut. Und so war das über einige Monate und je mehr ich hörte von ihrer Denkweise, umso mehr war ich überzeugt. Da ist sie. Weißt du, zu denken, ich wüsste, wer die Person wäre, bloß vom Äußeren, ohne den inneren, ohne die innere Wertschätzung dieser Person zu kennen, ist äußerst gefährlich. Dabei möchte ich weder noch hervorheben, weder das amerikanische Dating-System hochheben, noch wie das man hierzulande macht. Es hat mit Kultur nichts zu tun. Es hat mit biblischen Werten zu tun. Die Bibel sagt, dass der Kern, das Herz der Beziehung Kommunikation ist. Es ist nicht gut, dass Adam alleine ist. Es ist nicht gut, dass der Mensch alleine sei. Gott schuf die Ehe, dass zwei aus der Einsamkeit in die Zweierschaft kommen. Und aus zwei einsamen Menschen plötzlich ein Gespann wird, wo nicht mehr Einsamkeit herrscht in beiden, sondern dass sie kommunizieren. Kommunikation ist das Herz der Beziehung, der Austausch. Das bedeutet, sich kennenlernen. Zeit füreinander zu haben, Austausch und Gespräch. Ich erzählte, ich glaube, diese Tage von unserem Sohn mit der Telefonrechnung. War das? 60 Stunden? Ich erzähle das im Unterricht. Unser Sohn begann diese Beziehung mit seiner jetzigen Frau und er studierte in einer Universität 14, 15 Autostunden von uns entfernt. Also am Wochenende konnte er nicht so heimflitzen. Also es war eine Telefonbeziehung. Und wir fanden eine Telefonrechnung hinter der Couch, einmal nachdem er für einige Tage zum Frühlingsurlaub bei uns war, und die Telefonrechnung hatte ein Gespräch, und ihr wisst ja, vielleicht die amerikanischen Telefonrechnungen haben die angerufene Nummer drauf und die Zahl der Minuten. Und wir wussten, das ist die Nummer von ihr. 260 Minuten für ein Gespräch. Nicht für alle Gespräche, sondern für ein Gespräch. 69 Stunden haben sie am Telefon miteinander gesprochen in 4 Monaten. Und als er an dem Tag zu mir kam und sagte, Papa, Lanelle und ich möchten uns verloben. Ich habe gesagt, gut. Und dann die Geschichte von meinen Gebeten erzählt. Erst nachher. Und dann sagte ich ihm, ihr kennt euch besser als viele Leute, die 2 Jahre eine Freundschaft hatten, aber nie sprachen. Man hat sich gegenseitig geküsst, man ist rausgegangen, man sprach kaum über das Wetter und über Nichtigkeiten, aber über Wesentliches hat man nicht gesprochen. Ein Gespräch, das sie hatten, war 7 Stunden lang. Nun, hohe Rechnungen. Mein Sohn sagte, ich würde es morgen wieder tun. Ich würde es wiederholen. Es war kein Problem, denn da lernten sie kennen, ihre Wertschätzung. Und ich habe ein Buch, ich weiß, man kann hier englische Bücher bekommen, und ich möchte es euch vorstellen, Finding the Love of Your Life, die Liebe deines Lebens finden, von Neil Clark Warren. Und einige sehr gute Gedanken. Er schlägt vor, man soll sich ein Bild machen von dem Partner und man soll sich einiges im Klaren sein, einige gute Gedankenanstöße, die auch transkulturell angewendet oder übertragen werden könnten, nicht einfach so direkt, aber einfach Gedankenanstöße, die wertvoll sind. Er hat eine Liste von 50 Gemeinsamkeiten, die gut wären für eine Beziehung. Einfach Dinge zum Überlegen. Und als ich in der Beziehung stand mit meiner werdenden Frau, dachte ich, ich will wissen, ob wir zueinander passen. Von der Wellenlänge, von der Denkweise, von der Handhabung, von vielem her. Und wir brauchten dazu natürlich sehr viel Zeit. Geistig, intellektuell und Wertschätzung, Ähnlichkeiten entdecken. Er sagt in diesem Buch, jede Unähnlichkeit oder jeder starke Unterschied ist wie im Bankkonto ein Defizit. Man muss dafür aufkommen. Gemeinsamkeiten sind wie Guthaben auf dem Konto. Und starke Unterschiede sind wie Defizite, die man auszugleichen hat. Und man muss sich im Klaren sein, wenn man einige Defizite hat, man muss schwer arbeiten, dass die Beziehung bestehen und blühen kann. Der dritte Bereich, der soziale Bereich. Ich sagte neulich zu meiner Tochter, ich addierte noch eine Eigenschaft dazu, dieser Mann, den du heiraten darfst, muss eine Liebe haben, nicht nur für Jesus, sondern auch für seine Eltern. Er muss die Liebe äußern können, es heißt ja, ehret Vater und Mutter, das ist das erste Gebot mit Verheißung. Auf dass du lange lebst und es dir wohl gehe auf Erden. Oder auf dass es dir wohl gehe und du lange lebst auf Erden, besser gesagt. Es ist nie in meinem Dienst vorgekommen, dass jemand die Eltern hassen kann und das nachher irgendwann mal nicht negativ ausschlägt gegen den Partner. Ich kenne keine einzige Ausnahme. Ungeklärte Beziehungen zwischen Kind und Eltern tragen sich nachher negativ aus in der Beziehung zu dem Partner. Und es ist ja kein Wunder, dass der Herr in Matthäus 22, als er gefragt wurde, was ist das größte Gebot im Gesetz, und sagte, dass wir den Herrn zu lieben haben von ganzem Herzen und auch unseren Nächsten. Und die Nächsten für uns sind die Eltern. Und ich möchte, dass der zukünftige Ehemann meiner Tochter seinen Eltern aus aufrichtigem Herzen zeigen kann, dass er sie lieben kann, dass er sie lieb hat. Denn nachher wird er sie auch so lieben, wie er seine Eltern liebt. Wenn er seiner Mutter Liebe zeigen kann und Freundlichkeit und seinem Vater auch, wird er sie auch so ehren und tragen. Der vierte Bereich, der physische. Wir sagten gestern bezüglich dieser Sache in der Ehe, gilt das, was steht in 1. Korinther Kapitel 7. Ehepartner haben sich gegenseitig mit ihrer geistlichen, geschlechtlichen Gabe zu dienen. Der Mann dient der Frau, die Frau dient dem Mann. Und beide in Abstimmung miteinander mit großer Freude. Damit der Feind euch nicht versuche um eure Unenthaltsamkeit willen. Ich habe mich geärgert, denn es gibt immer drei Predigten, die man predigt. Die man plant, die man vorträgt und die man gerne gehalten hätte. Gestern habe ich etwas vergessen. Und nachher habe ich mich geärgert drüber und ich dachte, das muss ich auch heute sagen. Aus 1. Korinther Kapitel 7 sehe ich die Antwort auf die brennende Frage, die viele Jugendliche bei mir gestellt haben. Wie weit darf man gehen in dem physischen Bereich vor der Ehe? Vor der Ehe ist ihre Weiblichkeit ein Geschenk Gottes an sie für ihren Mann. Ist sie nicht verheiratet, gehört es ihrem zukünftigen Mann. Wiederum beim Mann, seine Männlichkeit ist eine von Gott gegebene Gabe für seine zukünftige Frau. Ist er nicht verheiratet? Mir ist keine Frage, dass mindestens das die Grenze ist. Sodass in einer Freundschaft es von Gott nicht erlaubt ist, dass ich befreundet mit Nancy, sie anfassen durfte an der Brust. Sie auch mein Geschlechtslied nicht anfassen darf. Hände weg davon. Das bedeutet in der Beziehung große Erregung. Und wenn einmal der Motor heiß läuft, wisst ihr ja, da will der Wagen fahren. Es treibt hin zu Geschlechtsverkehr. Hat man keinen Geschlechtsverkehr, sondern geht man auseinander, dann kämpfen beide, besonders der Mann, mit Selbstbefriedigung. Meine Männlichkeit aber ist nicht für mich und mir gerichtet. Ich sehe von der Schrift her, Selbstbefriedigung ist nicht Gottes Plan für meine Männlichkeit. Gott gab diese Männlichkeit mir, dass ich ihr damit diene, nicht mir. Und das bedeutet, dass in einer Beziehung vor der Ehe man bekleidet zu bleiben hat, Hände wegzuhalten hat von den Geschlechtsgliedern des anderen. Und obwohl hier nichts steht darüber, möchte ich sagen, reden wir offen, heiße Küsse vermeiden. Denn auch das treibt der Motor ganz schön an. Von Gott gewollt. Ich habe euch ja gestern gesagt, als meine Frau und ich in der Küche gerade zuletzt geküsst haben und ihr gesagt habe, du, an diese Küsse denke ich in den kommenden Tagen, was ich auch glücklicherweise und mit Genuss getan habe, mehrmals. Für die Ehe wunderbar. Vor der Ehe problematisch, weil das sehr erotisch ist, sehr erregend ist für uns. Wenn man drin längere Zeit das tut, es kommt zu großen Problemen, innere Regung, die man dann nachher austragen will, die man äußern will. Aber es ist gemeint für die Ehe. Ein junger Mann kam zu mir und sagte, er hat sich vorgenommen, seine Freundin nicht zu küssen. Sie haben eine Freundschaft gehabt und er sagte, Roger, ich wähle dich als Rechenschaftspartner, frag mich immer wieder. Er sagt, okay. Habe ich das immer wieder getan. In den Monaten, Wochen vor der Ehe. Du, wie geht's dir? Ja, wir haben nicht geküsst.
Aber es ist furchtbar schwer.
Das war seine Grenze, die Sie gesetzt haben. Sie haben frühere Beziehungen gehabt, wo es über die Grenze hinausging, die Sie in diese Beziehung haben wollten. Und Respekt gegenseitig kam hoch. Einmal war ich in der Seelsorge mit einem Paar, 10 Jahre verheiratet, 3 Kinder. Er ging fremd, sie ging auch fremd. Wir gingen beide Ehebruch. Er lebte mit einer anderen Frau zusammen. Gott bewegte mein Herz, zu der Wohnung zu gehen. Ich sprach ihn an und an dem Abend kam er wieder. Die andere Frau hat mich gehasst wie sonst was. War sauer. Wir waren in der Wohnung. Sie haben sich gegenseitig versöhnt. Etwa 10 Tage nach dem Versöhnungsabend war eigentlich ursprünglich geplant, dass sie sich scheiden sollten. Das war der Scheidungstag, angesetzt vom Richter. An dem Abend knieten sie sich nieder in ihre Wohnung und sagten noch einmal gegenseitig ihre eheliche Treue aus. Bestätigten noch einmal ihre Versprechen. Kurz darauf sprachen wir darüber, wie es dazu kam, dass er fremd ging und dass sie fremd ging. Und Folgendes kam raus. Ich fragte in dem Gespräch, wann habt ihr das letzte Mal über Sex gesprochen? 10 Jahre verheiratet, beide sagten, heute Abend ist unser erstes Gespräch drüber. Wir haben noch nie über Sex gesprochen. Da war ich sehr schockiert. Dann habe ich gesagt, wie war es vorehelich? Sie waren beide von einer Gemeinschaft, beide im gläubigen, im Gemeinschaftsjugendkreis drin und es war nicht Vergewaltigung, aber er wollte, sie wollte nicht und sagte, ach, lieber nicht, aber gab nach und haben Geschlechtsverkehr gehabt, vor der Ehe. Sie willigte ein, was aber folgendermaßen bedeutete, das wurde nie bereinigt, zwischenmenschlich. Sie haben sich vor Gott nicht entschuldigt und auch voreinander. Und dieses Unbereinigte nahmen sie, schleppten sie mit in die Ehe. Und das bedeutete, jedes Mal, wo es zu Geschlechtsverkehr kam, sie dazu kam mit Abneigung. Und die Bedeutung, weil die Bedeutung von Geschlechtsverkehr so tief ist, er spürte ihre Ablehnung. Und obwohl er physisch befriedigt wurde, war er überhaupt nicht innerlich befriedigt, weil er ihre Liebe nicht gespürt hat, sondern ihre Ablehnung. Diese Unzufriedenheit trieb sein Herz leider in die Fremde. An dem Abend konnten sie sich gegenseitig vergeben und vom Herrn die Vergebung erbitten. Wenn jemand hier ist mit Sünde in seinem Hintergrund oder ihrem Hintergrund, Gott vergibt gerne. Aber schlepp das nicht mit dir rum. Bekenne es dem Herrn und sei offen mit ihm. Eine Frage wurde gestellt, wie weit darf man gehen in den Gedanken vorehelich? Ich denke, ein Mann darf sich sehr freuen über seine Frau, über ihre Schönheit, aber in seinen Gedanken sie nicht entkleiden, sondern sie ehren in seinen Gedanken, denn sie gehört ihm ja nicht als Frau. Sich zu gelüsten bedeutet, sich zu befriedigen in einer unerlaubten, unbiblischen Weise. Das bedeutet nach Jesu Worten, dass er sie zu achten hat, nicht sich an ihr zu vergehen hat, auch nicht vorehelich. Und das bedeutet natürlich noch einmal, dieser Willenskampf, dieser Gedankenkampf, von dem wir gestern sprachen, dass ein junger Mann, eine junge Frau in den Gedanken sowie auch in den Taten sich so zu benehmen hat, dass Christi Gedanken herrschen, sich intensiv zu befassen mit der Schrift, sich zu untergeben unter Gottes Leitung und zu sagen, Herr, führe meine Gedanken, führe mein Wesen, führe unsere Beziehung, dass du im Mittelpunkt stehst und das physische, zwischenmenschliche vor der Ehe ganz hinten anhängen. Und vielleicht, obwohl das vielleicht komisch klingt, vielleicht wäre es für den einen oder den anderen gut, sich vorzunehmen, sich nicht gegenseitig zu küssen. Oder wenn, dann auf die Backen und nicht auf die Lippen. Oder wenn auf die Lippen, dann nur kurz. Setze die Grenze, damit der Feind vor der Ehe nicht ständig dabei ist, zu versuchen, dass man nur mit der Geschlechtlichkeit zu kämpfen hat. Ich komme zum Anfang zurück. Es geht ja um die Liebe. Uns bewiesen am Kreuz. Er liebte uns so sehr, dass wir diese Liebe unserem Partner zeigen wollen. Und jemand sagte einen sehr treffenden Satz oder zwei, die ich hier weitergeben möchte zum Schluss. Liebe kann nicht warten zu geben. Sich zu gelüsten, wer gelüstet, kann nicht warten zu bekommen, zu nehmen. Ich denke, in diesem Fall, wenn wir lieben, können wir nicht warten zu geben, zu dienen. Wer aber gelüstet, kann nicht warten zu nehmen vom anderen. Und Jesus sagte, geben ist seliger als nehmen. Das ganze Osterfest ist ein Feiern von seinem Geben. Wir wollen Gebende sein in der Beziehung. Vater, hilf uns, zu wachsen in unserer Erkenntnis deines Willens. Hilf uns, uns nicht zu befriedigen durch Dinge, die du nicht erlaubt hast, sondern hilf uns, dass wir einander kennenlernen und aufbauen durch wunderbare, von dir geführte und von dir gesegnete Beziehungen. Hilf uns abzusehen von gewissen Kulturdingen, die uns vielleicht in unbiblische Richtungen treiben. Sei es von meiner Heimatkultur oder sei es von dieser oder vielleicht von einer anderen Kultur. Hilf uns zu orientieren an deinem Wort. Dass wir dir wohlgefällige Ehen und Familien gründen und Vorbilder sind für die, die in der Gemeinde stehen, in der wir dienen. In Jesu Namen. Amen.